Pflegestützpunkt.
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 Wie wir pflegen und pflegen wollen.
Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
Pflegestützpunkt, wie wir pflegen und pflegen wollen.
Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. In dieser Stunde gibt es einen Rückblick auf ein Jahr Projekt Pflegestützpunkt. Wir schauen auf die Erkenntnisse aus diesem Jahr und das wird sich handeln um Rahmenbedingungen für Pflegepersonen, die Attraktivität der Pflegeberufe und natürlich nicht zuletzt um Wertschätzung. Die Pflegeausbildungen werden ebenso Thema sein wie die Entwicklung der drei Pflegeberufe. Thematisiert werden auch natürlich die Herausforderungen jetzt in und nach der Corona-Pandemie. Der Titel lautet vom Projekt Rückblick zum Politausblick, Pflege- und Gesundheitspolitik. Und schon zu Beginn vom Projekt Pflegestützpunkt wurde ich gefragt, wann kommt die Politik zu Wort? Jetzt ist es soweit. Ich begrüße die Gäste im Funkhaus. Und zwar Frau Juliane Bogner-Strauß, Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege und seit Dezember 2019 Mitglied der Steirischen Landesregierung. Hallo und herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Weiters hier im Studio bei mir Landesvorsitzende vom Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband, Marianne Reiger. Hallo.
Hallo und grüß Gott.
Corona-bedingt haben wir die Gäste auf zwei Studios aufgeteilt. Hier sozusagen im Live-Studio sind die Frauen und nebenan im Vorproduktionsstudio sitzen die Herren. Einerseits Alexander Kratzer, Arbeiterkammer Steiermark, Abteilung Gesundheit, Pflege und Betreuung. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, einen schönen Vormittag und auch von meiner Seite danke für die Einladung.
Und Robert Krotzer, Stadtrat für Gesundheit und Pflege. Hallo.
Ja, hallo und auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung.
Jetzt schauen wir zurück auf Pflegestützpunkt ein Jahr, auf das Projekt aus den Sendungen, aus den Podiumsgesprächen, Pflegestammtischen heraus sind die Herausforderungen benannt worden und auch Forderungen und Lösungsvorschläge sind formuliert worden. Und ein Auszug daraus ist eben in dieser Stunde Pflegestützpunkt zu hören. Wir schauen zunächst auf die Rahmenbedingungen. Formuliert wurde unter anderem auch in den Sendungen dieses Spannungsfeld zwischen Unternehmensleitbild am Papier und der Realität. Rahmenbedingungen verhindern gutes Arbeiten, hat es da geheißen. Und das ist natürlich keine neue Erkenntnis, aber jetzt schauen wir einmal in die Rahmenbedingungen rein. Zunächst auf den Personalschlüssel. Personalschlüssel in Pflegeheimen ist immer wieder ein Thema gewesen. Eine Anhebung wurde ja beschlossen. Da ist jetzt sozusagen die Frage aufgetaucht, der Endausbau, der geplante, ist jetzt verschoben worden. Frau Landesrätin, dann komme ich gleich zu Ihnen. Vielleicht können Sie einen kurzen Einblick geben, also mit dem Personalschlüssel, was es auf sich hat.
Sehr, sehr gerne. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass das Personal wirklich gute Rahmenbedingungen vorfindet. Und da gab es natürlich in den letzten Jahren viele Gespräche und auch schon viele Verbesserungen, was den Personalschlüssel angeht. Und jetzt kommen wir zur vierten Ausbaustufe, was den Personalschlüssel angeht. Der war immer für das Jahr 2020 ausgemacht. Und wir sind da jetzt gerade in der Arbeit, um das auch wirklich gut umsetzen zu können. Wir haben gerade in der Corona-Pandemie gesehen, wie stark Menschen, die in der Pflege arbeiten, hier wirklich gefordert waren. Und da gilt es von meiner Seite einmal wirklich Danke zu sagen. Danke für die Leistungen. Das waren körperliche Leistungen, das waren emotional herausfordernde Zeiten. Und das war bewundernswert, wie wir das summa summarum dann in der Steiermark gemeinsam gestemmt haben. Und deswegen wollen wir da noch ein Stück weit genauer hinschauen und eben den Personalschlüssel hier noch verbessern.
Dann würde ich gleich ins VP-Studio dazu holen, vielleicht den Herrn Grazer. Wie ist da die Position der Arbeiterkammer dazu? Pflegeheim, Personalschlüssel ist ja sozusagen immer eine dringende Forderung von euch gewesen, dass da eine Verbesserung passiert.
Genau, also von Seiten der Arbeiterkammer gibt es ja schon viele Untersuchungen. Wir haben auch Studien in Auftrag gegeben und wir haben immer wieder ein Feedback erhalten, dass es eigentlich viel zu wenig Personal in den steirischen Pflegeheimen gibt. Es war eben dann die Forderung, dass es eine Angleichung Richtung dem oberösterreichischen Bundesland geben soll. Es gab eben jetzt drei Erhöhungen. Das Feedback, das wir einerseits haben, ist, dass es zu einer starken Verschiebung gekommen ist, einerseits einmal von den sonstigen Personal, von der sonstigen Personalgruppe und andererseits ist daher die Erhöhung nicht so wirklich angekommen. Andererseits gibt es auch noch eine Studie aus Oberösterreich, die besagt, also auch der oberösterreichische Personalschlüssel sei eigentlich zu wenig. Man hat dort eine Erhöhung von 20% gefordert. Das heißt, wenn wir jetzt aufgrund der zweimaligen Verschiebung die vier Tranchen noch nicht umgesetzt haben, würden wir dann eigentlich auch noch mit einem unzureichenden Personalschlüssel konfrontiert sein. Es bedarf daher unserer Ansicht eine Evaluierung, zu welchen Verschiebungen es hier durch die drei bisherigen Erhöhungen gekommen ist, einerseits. Und andererseits glaube ich, wir haben erst im Dezember eine Umfrage gemacht, eine große Umfrage, wo 1600 Personen teilgenommen haben. 40% haben auch eine Rückmeldung gegeben und ein Ergebnis war, dass es noch immer viel zu wenig Zeit für die Pflegepersonen vor Ort gibt, damit sie eine ordentliche und vor allem eine bedarfsgerechte Pflege bringen können.
Gibt es da Ergänzungen ansonsten noch für den weiteren Gästen?
Ja, ich möchte mich da auch noch etwas vertiefen in diese Sache hinein. Und zwar, das eine ist die quantitative Ausstattung der Pflegeheime, aber auch die qualitative Ausstattung in Richtung, welche Berufsgruppen arbeiten dort. Wir haben ja derzeit die Ausstattung so geregelt, dass 20% Diplomkräfte arbeiten, 60% Assistenzkräfte und 20% sonstiges Personal. Und wenn man sich dann anschaut bei den Diplomkräften mit 20%, da ist es so, dass wir derzeit, wenn man sich das anschaut, wir für eine circa 60 Bettenstation eine Ausstattung haben oder eine Verfügbarkeit von 4 bis 5 Diplomkräften. Und man muss wissen, dass wenn wir 24 Stunden, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr eine Diplomkraft da haben möchte, braucht man 6 Personen. Weil man muss ja auch rechnen, die haben frei, die haben Ausgleichszeiten, die haben Urlaub und dann gibt es auch noch einen gewissen Prozentsatz an Krankenständen. Aus dem Grund muss man 6 Personen für eine 24 Stunden, 365 Tage die Woche Besetzung zur Verfügung haben. Das heißt natürlich, dass wir derzeit in den Pflegeheimen schon das Thema haben, dass teilweise in den Nachtdiensten die Pflegekräfte, also die Diplompflegekräfte, nur im Hintergrund da sind, also in erreichbarer Nähe, 30 Minuten, dass sie kommen können. Und wenn jetzt jemand stürzt oder wenn irgendein Problemfall ist, wir wissen, alle 30 Minuten sind da gar nichts. Und dann ist es ja auch so, dass es nicht immer gewährleistet ist, dass die in dieser Nähe wohnen können, weil durch diesen Pflegepersonalmangel, den wir haben, sind wir ja schon froh, dass wir überhaupt ein Personal haben. Aus welcher Reichweite wird da die Leute auch in das Pflegeheim bekommen? Und das ist ein Thema, wo es ganz wichtig ist, darauf zu achten, dass wir diese 20% nicht noch verringern, beziehungsweise dass wir auch schauen, vielleicht können wir diese erhöhen.
Ich würde mich da auch noch ganz kurz gerne mal einbringen. Wir haben ja die neuen Ausbildungsschienen Und was schon wichtig ist, wir haben ja gesehen, dass die Pflegefachassistenz zum Beispiel in den Akutbereich schon sehr, sehr gut Einzug gehalten hat. Ja, und dass im Langzeitpflegebereich die Pflegefachassistenz noch nicht so gut angenommen wird, was natürlich sicher auch daran liegt, dass es noch nicht in der Personalausstattungsverordnung implementiert ist. Und ich glaube, da müssen wir auch einen guten Weg finden, weil es wurde schon von der Frau Eiger erwähnt, wir haben das Thema, es ist natürlich ein Mangel an Pflegeberufen, an Personen, die Pflegeberufe ausüben. Und deswegen müssen wir da umsichtig vorgehen, weil auf der anderen Seite der Wunsch natürlich nach einer ausgezeichneten Pflege, einem Altern in Würde, und wir brauchen entsprechendes Personal. Und auf der anderen Seite aber das Thema, dass wir das Personal nicht bekommen. Das heißt, wir müssen genau auf diesen zwei Schienen ganz stark in die Zukunft schauen und entsprechend anpassen.
Das heißt, wenn es eine Evaluierung jetzt gibt, bis wann ist ein Ergebnis aus dem absehbar, dass es zu einer Neuaufrollung sozusagen kommt von der vierten Ausbaustufe?
Das habe ich vorher schon kurz versucht zu erwähnen. Die vierte Ausbaustufe war immer für das Jahr 2020 angedacht. Genau. Und wir sind ja noch mitten im Jahr 2020. Also ich glaube, wir sind da gut dabei.
Okay.
Wenn ich mich da vielleicht auch noch zu Wort melden kann, es ist jetzt vorher auch im Beitrag auch von der Frau Landesrätin angesprochen gewesen, dass die Pflegeberufe gerade in den letzten Wochen, Monaten mehr als gefordert gewesen sind. Ich glaube, man muss da halt schon auch festhalten, dass die vielen Dankesworte, die es jetzt in den letzten Wochen und Monaten von politischer Seite gegeben hat, letztendlich auch Folgewirkungen zeigen müssen. Und wir erleben im Moment eigentlich gerade eine umgekehrte Situation, dass es eigentlich Erschwernisse gibt. Also das beginnt, dass man eben den vierten oder die vierte Ausbaustufe nach hinten verschoben hat, die ja schon angekündigt mit Herbst 2019, wo man es im Hinblick auf die Kollektivvertragsverhandlungen nach hinten verschoben hat, jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise noch einmal nach hinten verschoben hat und ja auch, das wäre vielleicht auch so eine Frage, derzeit ja überhaupt der Personalschlüssel ausgesetzt ist und ja auch noch auf unbestimmte Zeit, wo ja, also viele Erschwernisse da sind und wo es, glaube ich, jetzt dann auch die dringende Erfordernis gibt, hier anzupacken und zu schauen, wann kommt man tatsächlich zu der vierten Ausbaustufe und welche weiteren Verbesserungen sind in dem Bereich notwendig, auch im Hinblick auf den Personalmangel, weil aus meiner Sicht bessere Arbeitsbedingungen letztendlich die wirksamste Imagekampagne für die Pflegeberufe überhaupt sind.
Genau, darf ich das vielleicht noch kurz unterstreichen? Also ich glaube, dass schöne Worte sicherlich zu wenig sind. Es braucht vor allem, und der Personalschlüssel ist ja ein ganz wesentliches Instrument der Rahmenbedingungen, es braucht auch eine Veränderung der sonstigen Rahmenbedingungen. Es braucht eben auch Quoten für einen Nachtdienst und einen Wochenenddienst. Es braucht im Grunde genommen, wenn man jetzt den Personalschlüssel auch neu gestaltet, dass es die Alternativen einschaut zwischen Sozialbetreuungsberufe einerseits und die Pflegeassistenz andererseits, dass es diese Alternativvariante, also dass es das nicht mehr gibt, sondern dass man festschreibt, okay, es braucht für die Lebensqualität der älteren Menschen im Pflegeheim auch eine gewisse Quote an Sozialbetreuungsberufen, weil ich werde ja im Pflegeheim auch alt und ich möchte ja dort meinen Lebensabend genießen. Das heißt, ich brauche eine explizite Quote, die nicht durch die Pflegeassistenz quasi ausgehebelt werden kann. Das ist schon eine langjährige Forderung seitens der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer. Und es braucht natürlich auch eine fixe Quote letztlich auch für die Pflegeassistenz und nicht eine Alternative zu einer anderen Berufsgruppe. Das ist ganz wesentlich. Und weil es immer wieder zu Misstätigkeiten kommt im Pflegeheim, wo eben auch hauswirtschaftliche Dienste von Seiten der qualifizierten Pflegepersonen erbracht wird, wäre es wahrscheinlich auch klug zu überlegen, dass man auch einen eigenen Personalschlüssel oder einen Mindestpersonaleinsatz von hauswirtschaftlichen Diensten vorsieht. Weil es immer wieder zu Tätigkeiten, also wenn jetzt professionelle Pflegepersonen jetzt hauswirtschaftliche Tätigkeiten machen, ist das ja an und für sich ein Unding, weil da hier setze ich eine teure Pflegekraft ein, die hauswirtschaftliche Tätigkeiten erbringt, weil vielleicht kein hauswirtschaftliches Personal vor Ort ist. Und auch hier müssen entsprechende Rahmenbedingungen vorgesehen sein.
Ja, danke. Dann komme ich gleich zum nächsten Punkt, nämlich bei den Pflegeheimen. Da hat ja schon Ihr Vorgänger, Landesrat Drechsler, von einem Erbe unter Anführungszeichen gesprochen, ne? Dass es eben einen hohen Anteil in der Steiermark gibt von privaten Betreibern. Und da ist in einer Sendung das Thema aufgekommen, naja, die Fluktuation wäre eine gute Kennzahl für Personalzufriedenheit, dass das aber von den Betreibern natürlich nicht zum Bekommen ist. Wäre es eine Idee, um das mitzudenken, Frau Landesrätin?
Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich habe mich jetzt gerade vorher mit Herrn Snowe vom AMS unterhalten und wir sind auch genau auf dieses Gespräch gekommen, weil natürlich jetzt auch die Arbeitslosigkeit, die sehr, sehr viele Frauen gerade nach Corona betrifft, auch eine Chance für die Berufsausbildung, für die Zukunft der Pflege ist. Und er hat mir gerade gesagt, dass wir wirklich da eine sehr große Fluktuation haben, dass Menschen oft nur 5, 6 Jahre in diesem Beruf bleiben und dann aussteigen, jetzt genau die Zahlen zu erheben oder zu differenzieren, ob das jetzt in den öffentlichen oder in den privaten anders ist, das können wir natürlich gerne machen. Aber der Sinn dahinter ist einfach, die Menschen, die in diesem Beruf sind, so zu begleiten, dass sie länger Freude an diesem Beruf haben. Und genau dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen.
Das ist das Stichwort Dropout-Rate. Ne? Ich weiß nicht, da gibt es eine ziemlich hohe Zahl von Menschen, die Pflegepersonen, die nicht im Beruf arbeiten, weil es ihnen zu viel ist worden.
Ja, da möchte ich dazu etwas sagen. Und zwar geht es darum, dass diese Dropout-Rate natürlich auch beeinflusst wird von den Arbeitsbedingungen, die Pflegende vorfinden. Sie kommen natürlich wählen diesen Beruf, weil sie sich auch mit Menschen auseinandersetzen möchten, weil sie für Menschen verantwortlich sein möchten und weil sie das eigentlich als ein ideales Bild sehen. Und wenn sie dann in diesen Beruf kommen, dann holt sie teilweise die Wirklichkeit ein, weil es sehr viel auf Zeit geht. Es ist ein stressiger Beruf in dem Sinn, dass sie sich nicht die Zeit nehmen können für den Patienten, dass sie oft eine Beziehung brauchen, um zu sehen und zu erkennen, was dieser Patient braucht, welche Bedürfnisse das er hat. Und diese Beziehung ist in diesem schnellen Wechsel, den es gibt auch im Akutbereich, ja, also die Aufenthaltszahlen, die sinken immer weiter ab und man hat teilweise Aufenthalte, die sind 3 Tage und in 3 Tagen wird das durchgecheckt und gemanagt, dass der Patient so schnell wie möglich wieder nach Hause gehen kann. Und da fehlt natürlich schon auch die Zeit, die man sich mit dem Patienten auseinandersetzen muss und wo man auch erkennen muss, was braucht der Patient wirklich, um optimal versorgt zu werden. Und diese Bedingungen, die sind teilweise durch die Prozesse, die immer schneller und immer schneller vonstatten gehen müssen, sehr, sehr begrenzt. Und Pflegende kennen ihren Beruf dann teilweise nicht mehr, weil sie einfach diese Zeit nicht mehr haben und diese Beziehung zu dem Patienten und diese Auseinandersetzung, die sie eigentlich gerne hätten, nicht mehr leben können, so wie sie sich vorstellen. Mhm. Und das macht das Ganze natürlich auch schwierig. Neben den ganzen anderen Rahmenbedingungen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist ein ganz großes Thema jetzt auch immer wieder, auch bei den jüngeren Leuten, die sagen, ich möchte gar nicht 100% arbeiten, weil für mich reicht, wenn ich 75% arbeite und in restliche Zeit dann auch für meine Familie da bin, was natürlich auch das Thema mit sich bringt, ich brauche dafür mehr Personal, um einen Dienstposten zu besetzen. Und es gibt auch dieses Thema, dass die Jugendlichen auch einen gewissen Freiraum haben. Es ist nicht so, dass sie sich jetzt an ein Haus Personen, die jetzt zum Beispiel in Pension gehen, die haben ein Haus gewählt und da sind sie geblieben. Jugendliche oder junge Menschen sagen, ich gehe jetzt einfach und schaue mir die Welt an, ich schaue mir ein anderes Haus an, ich schaue mir einen anderen Sektor an, also gehen vom Langzeitpflegebereich in den mobilen Dienst oder gehen in den Akutbereich und wechseln so eigentlich immer wieder die verschiedenen Facetten der Pflege, was ja auch etwas Positives ist. Man kann ja nicht alles immer nur negativ sehen.
Gibt es da Meldungen dazu vom zweiten Studio.
Ich würde gerne da noch anknüpfen. Ich meine, vieles, was die Arbeitsbedingungen betrifft, hat die Frau Reiger eh schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Zur Dropout-Rate in der Pflege muss man natürlich auch anführen, dass es schlichtweg psychisch wie physisch ein sehr fordernder und harter Beruf ist, der eben auch dazu führt, dass es eben dazu führt, dass eben Menschen oftmals den Beruf dann nicht mehr länger ausüben können oder wechseln müssen. Das ist natürlich auch was man mitdenken muss. Was den Grad der Beschäftigung betrifft, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass zwar das kurzfristig eine Erleichterung bringen muss, allerdings natürlich mit vielen Begleiterscheinungen verbunden ist. Ich sage nur Stichwort Altersarmut. Man wird das natürlich merken, wenn man nur eine 75% Beschäftigung hat. Deswegen glaube ich, ist es gerade auch im Pflegebereich sehr wichtig und notwendig, auch über Arbeitszeitverkürzung weiterhin nachzudenken. Und was die Ausbildung betrifft, da glaube ich, ist auch ein Punkt ganz wichtig, dass wir auch Ausbildungsmodelle brauchen für Menschen, die mitunter Umschulung machen, die vielleicht jetzt im Handel tätig sind, in anderen Bereichen tätig sind. Auch wenn die Pflegeschulen grundsätzlich jetzt kostenfrei sind, muss man natürlich auch mitbedenken, dass die Menschen auch in der Zeit, wo sie die Ausbildung machen, von etwas leben müssen. Und das, glaube ich, wäre auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man das hier stärker berücksichtigt.
Ja, vielleicht darf ich da noch ergänzen, also das ist wie Öl, rinnt das bei mir hinunter, wenn der Herr Stadtrat sagt, ja, es braucht auf jeden Fall eine Arbeitszeitverkürzung auch in diesem Bereich, weil einfach die Arbeitsanforderungen und die Arbeitsbedingungen ebenso schwere sind, nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Wir kennen die Sache mit dem Drehtürpatienten aus dem Krankenhaus, der mit viel schwereren Patienten wieder dann ins Pflegeheim zurückkommt. Wir brauchen vor allem gute und breite Ausbildungen, weil eben dieser stressige Arbeitsalltag in Wirklichkeit nicht wirklich Zeit dazu lässt, um nachzudenken, was ist jetzt richtig und gut. Und wenn jemand gut ausgebildet ist, dann hat man ganz andere Vorkenntnisse und ein Basiswissen, dass das dann im Grunde genommen automatisch funktioniert. Und wenn schwierige Situationen sind, kann man kurz nachdenken und dann kann auch die Pflege gut von der Hand gehen. Das heißt, ganz wesentlich ist eine gute Ausbildung, ganz wesentlich sind natürlich die Arbeitszeitverkürzung und das zeigt ja auch die Diskussion jetzt schon, dass die Zeit eigentlich am Patienten, an der Patientin, am Heimbewohner, am Heimbewohnerin oder am Klienten im mobilen Bereich, dass das Zünglein an der Waage ist, dass die Zeit eigentlich das Entscheidende ist. Und hier braucht es natürlich auch einen besseren Personalschlüssel, vor allem auch in den Pflegeheimen. Und der sollte bestmöglich österreichweit abgestimmt sein, nach bestimmten Standards, damit es hier eben diese Unterschiede in den Ländern nicht mehr so gibt und dass man wirklich schaut, dass die beste Qualität bei den Patientinnen und Patienten ankommt.
Frau Landesrätin, Sie wollten vorher?
Ja, ich wollte auch noch meine Zustimmung geben, vor allem was die qualitätsgesicherte Ausbildung angeht. Die, finde ich, ist wirklich essentiell. Wir müssen erstens einmal ein breites Ausbildungsspektrum schaffen, eben vor allem jetzt Umschulung, Quereinsteiger aus der Arbeitslosigkeit. Ich glaube, das ist eine große Chance für die Menschen, die arbeitslos sind und eine große Chance, um mehr Personal in die Pflege zu bekommen. Aber diese Ausbildung muss qualitätsgesichert sein und ganz stark qualitätsbezogen sein, weil die Menschen brauchen vor allem psychisch und physisch das Rüstzeug, um dann in diesem Beruf auch bleiben zu können und bleiben zu wollen. Und was noch dazu kommt, die Arbeitszeitverkürzung, ja, die wurde über Monate in den Kollektivvertragsverhandlungen sehr ambivalent diskutiert, weil auf der einen Seite muss man sagen, es arbeiten nur sehr wenige in der Pflege wirklich Vollzeit, die dann wirklich von der Arbeitszeitverkürzung als solche etwas hätten. Die anderen hätten es natürlich als Gehaltsverbesserung. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wir brauchen Pflegekräfte. Ja, das heißt, wir müssen hier eine Balance finden, damit wir beides gut bedienen können.
Mhm. Wenn ich zur Arbeitszeitverkürzung vielleicht nur einen Satz sagen kann, den ein Pflegedienstleiter zu mir gesagt hat und den es ja bezeichnend gefunden hat. Der hat nämlich das mit folgenden Worten auf den Punkt gebracht: Wenn man die steirischen Heimbetreiber vor die Wahl stellen würde, entweder 35-Stunden-Woche für die Pflege oder Wiener Pflegeschlüssel, hat er gemeint, so schnell wird man gar nicht schauen können, dass man die 35-Stunden-Woche hat. Also vielleicht das auch anknüpfend an das, was der Alexander Kratzer gesagt hat, österreichweit einheitliche Pflegemodelle oder einheitliche Personalschlüssel, wo man letztendlich hinkommen muss, weil da sind wir in der Steiermark, gerade auch weil die vierte Ausbaustufe noch fehlt, relativ weit hinten. Das sind eben auch Dinge, die man da mit berücksichtigen muss.
Da darf ich noch ein Wort zur Arbeitszeitverkürzung? Ich glaube, dann haben wir das Thema eh sehr gestresst. Ja, die Arbeitszeitverkürzung ist, glaube ich, gerade für den Pflegebereich ein ganz wichtiger Schritt, weil ja dieser in der Pflege, wie wir wissen, sind mehr als 85% Frauen. Und ich höre immer mehr, dass auch im akutstationären Bereich die Leitungen immer mehr Teilzeitbeschäftigte anstellen, weil sie sich leichter tun, das Personal dann flexibel einzusetzen. Wir wissen aber auch, dass der Pflegealltag sehr belastend ist und von daher wäre es nur gerecht, wenn man in dem Pflegebereich die Arbeitszeitverkürzung vorantreibt. Vor allem bringt die Arbeitszeitverkürzung, und die Frau Landesrat hat es ja gesagt, vor allem Frauen etwas, die in Teilzeit arbeiten, weil eben die schwere Arbeit da ist, ist es auch gerecht, hier eine entsprechende höhere Entlohnung zu erhalten.
Dann sagen wir, bei dem Thema Gehalt, da möchte ich jetzt noch was einbringen. Und zwar in den Kollektivverhandlungen von der SPÖ ist ja auch das Thema dann gewesen zwischendurch, es hat ja auch eine Sendung dazu gegeben, die Träger können ihren Mitarbeiterinnen keine besseren Zugeständnisse machen, weil eben das Land den Trägern finanzielle Zusagen nicht machen hat können. Vielleicht können Sie das irgendwie auch ergänzen.
Also ich glaube, die SWÖKV-Verhandlungen sind jetzt relativ gut ausgegangen. Wir sind im Land jetzt gerade dabei, alle diese Verhandlungspunkte in den Tagsatz einzuarbeiten. Und das wird demnächst in der Regierungssitzung sein. Also ich bin wirklich durchwegs erfreut darüber. Es wurde jetzt schon einmal das Thema Frauen angesprochen und mein Frauenherz schlägt hier ja sehr hoch. Wir haben schon gehört, in der Pflege sind vor allem Frauen. Wenn man sich es österreichweit anschaut, sind die Frauen, die Kinder unter 15 haben, zu 75% Teilzeit beschäftigt. Das ist nicht nur ein Phänomen in der Pflege, sondern durchwegs ein Phänomen bei Frauen, die in Berufen sind. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, wir arbeiten das gerade in die Tagsätze ein, die 2,7%. Wir haben auch den Flexibonus jetzt mitgenommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nämlich um auch eben beim Personal flexibler zu sein in der Planung. Und was wir jetzt auch noch bundesweit diskutieren, ist, wie wir die Auszahlung vom Corona-Bonus schnell in die Umsetzung bringen können.
Der Corona-Bonus, für wen wird der schlagend? Also wer bekommt den?
Da gibt es ganz genaue Kriterien, das ist hinterlegt. Wir müssen nur noch schauen, wie wir das machen, weil es sind ja nicht alle im SWÖKV. Das wurde ja nur über den SWÖKV verhandelt. Viele sind in Gemeindeverträgen, viele sind in Landesverträgen und wir versuchen dann natürlich jetzt, das wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass wir schauen sollen, dass wir bundesweit einheitliche Lösungen finden und das streben wir genau an. Ja.
Das heißt, da geht's eher vom Land zum Bund und schaut, dass das Thema irgendwie vorangebracht wird?
Wir gehen als Land von Land zu Land und schauen, dass wir uns mit den Ländern da akkordieren, weil es ja Landessache ist sozusagen, das in die Umsetzung zu bringen. Nur wir würden es gern halt österreichweit einheitlich machen. Ich glaube, dieses Thema ist jetzt schon von allen, die jetzt mitdiskutieren, einige Male gekommen, dass halt einfach schöner wäre, wenn wir teilweise Bundeslösungen finden könnten, damit auch unter den Ländern nicht die Diskussion ist, welches Modell ist jetzt vielleicht das Bessere, welches Modell ist das Günstigere. Wir sehen das ja auch in der Elementarpädagogik, dass wir sehr diverse Modelle haben von Land zu Land. Und ich glaube, umso einheitlicher wir das sein können, umso besser wäre es.
Also vielleicht kann ich da noch ergänzen. Also wir haben uns erreichen uns in der Arbeiterkammer derzeit hunderte von Anrufen bezüglich des Corona-Bonus. weil ja derzeit nur eben die SWÖ-Bediensteten von diesem Corona-Bonus profitieren, sind viele Landesbedienstete, darunter Krankenanstaltenbedienstete seitens der KGS oder auch Bedienstete, die eben nicht dem SWÖ unterliegen, sondern einem, der am SWÖ gekoppelt ist. Also hier wäre es schon auch wirklich wünschenswert, wenn man allen Pflegepersonen eben diesen 500 Euro Corona-Bonus zugute halten könnte, eben als Wertschätzung für das, was die Pflegepersonen eben in dieser Krise wirklich geleistet haben.
Ja, da vielleicht anknüpfend, also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass es eben diese Corona-Prämie nicht nur im SWÖ-KV gibt, sondern eben gerade auch für die Beschäftigten. Ich habe erst am Mittwoch auch ein Schreiben erhalten von einem Pfleger, der auf einer Intensivstation am LKH 2 tätig gewesen ist. Die haben dort insgesamt über 100 Corona-erkrankte Personen behandelt, 14 davon auf der Intensivstation, und gerade auch diejenigen, die in der Zeit, und ich habe auch ein bisschen gehört, wie eben da auch die Arbeitsbedingungen gewesen sind, mit all den Schutzausrüstungen, wo es nicht möglich war, länger wie 3 Stunden zu arbeiten, weil das einfach so ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes schweißtreibende Tätigkeit gewesen ist, plus natürlich eben das gesundheitliche Risiko, das damit auch für die Pflegepersonen selbst verbunden war, wo es, glaube ich, wirklich an der Zeit wäre, dass hier auch die KGS-Beschäftigten oder insgesamt auch alle Spitalsbeschäftigten mitbedacht werden und dass man hier eine Lösung findet, wie auch eben die Pflegepersonen außerhalb des SPÖ zu dieser Corona-Prämie kommen.
Da würde ich gerne einbringen, jetzt nur das Thema Personalberechnung in Spitälern. Da habe ich gelesen, dass die Dienstpostenplanung ja mit 20% Ausfallzeit eine gängige Praxis ist und dass die KGS aber nur 15% berechnet. Vielleicht könnt ihr mir da das bestätigen oder ob das tatsächlich so ist. Und dass es ja Erhöhung geben hat der Intensivbetten, aber bei weniger Personal. Also so diese Situation im Spital, wenn wir den noch kurz ansprechen könnten.
Gerne. Im Spital ist es so, dass das Personal entsprechend der Leistung berechnet wird und dass es da drei verschiedene Konzepte gibt. Das Konzept im stationären Bereich, dann das Konzept in der Anästhesie, im OP-Bereich und den dritten Leistungsbereich, der wird derzeit gerade verhandelt, das ist der Intensivbereich.
Ist das aber so, dass die KGS eben 15% Ausfalls...
Darf ich da vielleicht ergänzen? Also wir von der Arbeiterkammer beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit dem Personalschlüssel, mit dem Personalbedarfsberechnungsmodell für die Krankenanstalten und die Pflegeheime. In den Krankenanstalten ist es tatsächlich so, dass eben die PPN, die adaptierte PPR für die steirischen KGS-Krankenhäuser seit Ende der 90er Jahre im Wesentlichen gleich geblieben ist. Wenn man hier schaut, was sich in dieser Zeit alles verändert hat, dann ist das eigentlich unvorstellbar. Es gibt ja auch die Fehlzeiten, das ist richtig, dass die 15% in dieser PPN-Berechnung grundsätzlich enthalten ist. Wir haben im Jahr 2014 schon auf diesen Missstand hingewiesen. Wir haben Führungskräfte in diesem Arbeitskreis, in dieser Expertengruppe gehabt und wir sind auf eine Fehlzeitenquote von knapp 30% gekommen und das haben alle ohne Augenzwinkern so berichtet und dargestellt. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Fehlzeiten, aber wir haben die gleiche Situation in der KGS, haben wir diese Fehlzeitenquote, haben wir auch in den Pflegeheimen. In der Wirtschaft ist es üblich, dass man 20-25% an Fehlzeiten einrechnet. Gerade bei der belastenden physischen und psychischen Belastbarkeit in der Pflege ist es natürlich dann umso erstaunlicher, dass man hier nicht eine höhere Fehlzeitenquote berücksichtigt.
Also ich bin überhaupt der Meinung, dass dieses PPN, dieses Berechnungsmodell aktualisiert gehört, weil es haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Und wenn ich vorher berichtet habe von diesem Zeitmangel oder von diesem Ressourcenmangel, den man hat, dann muss man auch darauf schauen, welches Patientengut hat man. Und die das Patientengut wird älter und die haben natürlich multimorbide Erkrankungen. Und da ist es nicht nur abgetan, dass man dann auf eine Erkrankung schaut, sondern man muss da sehr vielfältig sein. Und ich denke mir, dass auch das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz hat sich geändert. Wir haben andere Aufgaben dazu bekommen und wir haben andere Verantwortungen dazu bekommen. Es ändert sich auch die Erkenntnisse in der Pflege. Es gibt so viele Themen wie Sturzprophylaxe oder Ernährungsschlüssel, also dass man auch schaut, wie sind die Leute ernährt, haben sie genug zu trinken oder essen sie genug. Und diese Dinge, die kommen alle dazu und das ist derzeit in diesem Personalberechnungsmodell noch nicht oder nur teilweise berücksichtigt. Und ich denke mir, dass wir sicherlich das anschauen müssen, ob das noch diesen Bedingungen entspricht und sich in diese Richtung auch aktualisieren lässt.
Also ganz als Wissenschaftlerin bin ich da ganz bei Ihnen, weil man sagt, das gehört evaluiert, das wird ja auch alle 5 Jahre evaluiert und dementsprechend werden die Modelle dann aufgesetzt.
Aber wenn jetzt dieses Modell eben aus den 1993 ist, dieses BBR, warum hat es dann nicht schon geändert? Also wenn es schon so lange ansteht?
Das ist das, was ich gerade gemeint habe. Es wird alle 5 Jahre evaluiert und entsprechend adaptiert. Und jetzt sind wir gerade zum Beispiel in der Intensivmedizin dabei, ein neues Modell aufzustellen.
Okay. Ich würde dann noch gern auf einen weiteren Punkt beim Personal kommen, nämlich in einer Sendung war das ein großes Thema, die Einschulungszeit neuer Mitarbeiterinnen. Da haben Pflegepersonen Statements abgegeben, dass sich die eben verkürzt hat. Und es ist dann auch so artikuliert worden, es führt zu Unsicherheiten, Angst vor Fehlern und so weiter. Es betrifft aber auch Pflegepersonen, die aus der Karenz zurückkommen. Und da ist als Forderung formuliert worden, dass es wieder Einstiegskurse geben soll. Und das soll nicht vom Unternehmen abhängig sein, sondern dass das auch einer gesetzlichen Grundlage sozusagen von dem kommt. Ist das eine Idee?
Das schaue ich mir sehr, sehr gerne an, weil ich verstehe das natürlich, wenn man eine Zeit lang aus einem Job aussteigt oder neu einsteigt, dass es dann einfach Dinge gibt, die sich verändert haben in den Jahren. Aber ich möchte wieder zurückkommen auf die qualitätsgesicherte Ausbildung, die sehr wichtig ist, ja, und auf eine gute Praktikabegleitung, ja, von jenen, die ausbilden. Weil umso mehr Sicherheit ich während der Ausbildung schon gewinnen kann, umso besser die Praktika sind und umso intensiver die Praktika sind und umso besser sie begleitet werden, ja, umso mehr Energie, Kraft gebe ich jenen, die ausgebildet werden, ja, damit sie dann halt wirklich mit einem starken Rücken, wie es in der Pflege wirklich notwendig ist, dann dort stehen können und auch dem Beruf nachgehen können und nicht unsicher sind, weil das ist ein Feedback, das ich eben aus manchen Ausbildungsschienen schon höre, weil ja die Ausbildung der Pflege schon sehr, sehr breit geworden ist und weil es sehr, sehr viele Anbieter gibt, das zu uns schon immer wieder zurückkommt. Ja, die Ausbildung ist jetzt vielleicht nicht ausreichend, um mich dann dorthin zu stellen und mich sicher zu fühlen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich ändern müssen. Wir brauchen eine gute, qualitätsgesicherte Ausbildung, eine unglaublich gute Begleitung in den Praktikern. Und das können halt die Gesundheits- und Krankenpflegeschulen des Landes sicherstellen.
Ich möchte es nur kurz einbringen, Qualitätssicherung war eben jetzt das Stichwort, aber auch der Praktikumsplätze. Es hat sehr viele Rückmeldungen gegeben, dass an den Praktikumsplätzen, an den verschiedenen Stellen, wo die Schülerinnen und Studierenden sind, sehr unterschiedlich das gehandhabt wird und die Auszubildenden aber die Sicherheit haben möchten, dass sie nicht nur herangezogen werden für Hilfsdienste und für Hilfsarbeiten, sondern auch gesamte Abläufe lernen. Vielleicht, Herr Grazer, habt ihr da ja auch Erfahrungen dazu, gell?
Ja, also wir solche Informationen erhalten wir auch immer. Wir erhalten immer wieder Anfragen, wie es eben mit den Praktika zu erfolgen hat. Ein ganz großes Thema ist natürlich auch immer die Bezahlung in den Praktika. Das ist momentan eben nicht vorgesehen. An den neuen FH-Ausbildungen gibt es derzeit bekanntermaßen eben kein Taschengeld und auch keine automatische Versicherung. Also um diese Ausbildung attraktiv zu gestalten und attraktiv zu machen, wäre natürlich auch zu überlegen, dass man für alle in der Pflegeausbildung hier wieder, kann die Pflege Vorreiter sein, die Pflege braucht künftig mehr Personal, damit sie die doch alternde Bevölkerung in Österreich stemmen kann. Das heißt, hier muss man andere Wege gehen möglicherweise. Hier muss man schauen, ob man nicht auch für FH-Absolventen ein Taschengeld schafft oder ob man nicht generell für alle, die Praktika absolvieren, hier ein Praktikumsentgelt schafft. Das würde auf jeden Fall an die Attraktivität der Ausbildungen noch mehr steigern und würde wie ein Magnet wirken. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann die Sorge, dass zu wenig die Ausbildungen nicht voll sind, der Pflegefachassistenz beispielsweise, aber in der Pflegeassistenz vereinzelt auch, dass diese Sorge dann eigentlich beseitigt würde. Und ein zweiter Punkt, das ist angesprochen worden, eben zu den Wiedereinsteigern wollte ich was sagen. Das ist ein ganz großes Thema immer wieder. Auch bei uns, die Leute fragen natürlich an, welche Ausbildungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungswege gibt es. Und hier gab es ja vor vielen Jahren Wiedereinsteigerkurse, Wiedereinsteigerseminare. Und wir sind jetzt derzeit in sehr guten Gesprächen, die Arbeiterkammer, dass wir möglicherweise mit einem guten Kooperationspartner ein Wiedereinsteigerseminar im Jahr 2021 anbieten können. Zumindest sind die Gespräche sehr gut und wir wissen eben von wenn man länger in der Babypause ist oder wenn man aufgrund der Belastungssituation den Beruf eine Zeit lang verlassen hat und sich dann später wieder zurückentscheidet, dann ist das momentan eigentlich gar nicht möglich.
Frau Reiger wollte noch?
Ja, ich wollte mich äußern zu der qualitativen Ausbildung im Praktikum. Es ist so, dass es auf den Stationen gibt es ja Praxisanleiter und diese Praxisanleiter sind natürlich auch dafür zuständig für diese Praktikanten. Sie leiten sie an, sie schauen, dass sie eine gute Entwicklung machen und, und. Nur ist das Thema, dass Praxisanleiter teilweise überfordert sind, auch mit der vielen Anzahl an Praktikanten und nicht alles bewältigen können. Aus dem Grund, die haben auch irgendwann frei oder sind nicht da. Und was ich merke, ist, dass eben viel zu wenig Praxisanleiter zur Verfügung stehen, um dort diese Anzahl an Praktikanten bewältigen zu können und sie gut betreuen zu können. Und das wäre halt natürlich auch zu überlegen, ob man in dieser Hinsicht das aufstockt, weil die Leute, die jetzt arbeiten, die Diplomkräfte sind natürlich schon auch bemüht, ihre Praktikanten mitzunehmen zu den verschiedenen Tätigkeiten und ihnen auch Anleitung zu geben. Nur sie haben natürlich auch die didaktische Ausbildung in dieser Hinsicht nicht und können das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Bei Praxisanleiter ist es natürlich etwas anderes. Die sind dafür ausgebildet, die sind dafür zuständig, die sehen das auch als ihre Verantwortung und da ist es, schon ein anderer Zugang. Und natürlich kommt es dann vor, dass Praktikanten sich dann natürlich auch vernachlässigt fühlen, wenn jetzt niemand da ist, der jetzt für sie gerade verantwortlich ist und der sie anleitet bzw. schaut, dass sie ihren Fortschritt, ihren Praktikumsfortschritt haben. Mhm. Und da wäre es schon auch eine Anregung, in dieser Hinsicht nachzudenken, ob wir diese Praxisanleiter aufstocken oder verstärken.
Mhm. Ich würde jetzt gern einen kleinen Schritt weitergehen in der Pflegeausbildung. Zunächst einmal eine kurze Rundfrage. Geplant habe ich eigentlich zwei ganz kurze Musikstücke. Wenn es für euch passt, dann lassen wir die auch weg, weil die Zeit vergeht einfach unglaublich schnell. Gell? Ich würde nämlich gern das Stichwort Pflegelehre aufgreifen. Die Arge Junge Pflege hat ja einen Brief geschrieben an Bundesministerin Schramböck und Bundesminister Anschober, und eine Petition gestartet, Nein zur Pflegelehre. Und da würde ich einfach gerne die Haltung von Ihnen, Frau Landesrätin, dazu auch erfahren, beziehungsweise die Zuhörenden.
Ich glaube, was aus der Diskussion heute hervorgeht, ist, dass wir dringend Menschen brauchen, die mit Herzblut in der Pflege und in der Betreuung arbeiten. Ja? Und wir haben bis jetzt das Thema, dass diese ganzen Ausbildungswege erst im Alter von 17 Jahren gestartet werden können. Und ich glaube, die Pflegelehre aufs Tableau zu bringen, war einfach die Idee eines Lückenschlusses. Ja? Weil wenn die Schüler nach der 9. Schulstufe fertig sind, sind sie 15. Und wenn sie dann erst mit 17 in diese Ausbildung gehen können, dann gehen uns sicher ganz, ganz viele verloren, die vielleicht gerne die Ausbildung machen würden, aber 2 Jahre darauf warten müssten und hier etwas anders inzwischen schon finden und sich vielleicht dort auch dann ganz wohlfühlen. Und die Steiermark geht hier dann auch einen neuen Weg jetzt mit neuen Modellen, dass wir einfach sagen, wir setzen eine dreijährige Ausbildung in Schulen, in Fachschulen, in draußen am Land vor allem um, ja, wo die 14-Jährigen hinkommen und dann die Dreijährige zu einer dreieinhalbjährigen Ausbildung machen und dann haben sie auch die Pflegeassistenzausbildung mit dabei. Und das ist eigentlich mein bevorzugtes Modell, weil das sind die Fachschulen, die draußen am Land verteilt sind und über das Personal von den GUK-Schulen werden dann diese Schülerinnen und Schüler mitgenommen und bekommen zusätzlich zu ihrer Ausbildung eine Ausbildung in der Pflegeassistenz. Und das in 3,5 Jahren und sie haben einen Ausbildungsweg mehr. Und da haben wir auch diesen Lückenschluss. Und deswegen gefällt mir diese Idee sehr, sehr gut. Und da machen wir auch sehr viel Werbung draußen, um gerade im ländlichen Raum die Schülerinnen und Schüler abzuholen und ihnen zu sagen, schaut, ihr macht eine ländliche Ausbildung, eine ländliche Fachschule. Da fällt mir jetzt vieles ein, ich komme selbst aus dem Bereich. Ja. Und zusätzlich macht sie eine Pflegeassistenzausbildung. Und ich glaube, da werden wir ganz viele junge Menschen mitnehmen. Und damit haben wir eigentlich den Lückenschluss aufgeschafft. Das wäre meine Idee von der Ausbildung.
Zumindest einmal am Reißbrett, ne?
Nein, wir haben schon damit angefangen. Ja. Das gibt's schon.
Ja,
wir haben schon viele Modelle, die jetzt draußen laufen. Ja. Die werden von den GUK-Schulen betreut und sind sozusagen eine Expositur von der GUK-Schule. Mhm. Und die machen ihre landwirtschaftliche Ausbildung in der Landwirtschaftsschule. Und von den GUK-Schulen kommen die Lehrer und Lehrerinnen. Und da machen sie auch Praktika und bekommen zusätzlich zu ihrer landwirtschaftlichen Ausbildung noch die Pflegeassistenzausbildung.
Ja, also gemeint dann den Zulauf tatsächlich in die Pflege, in den Beruf der Pflege.
So. Das ist auch den im Beruf umsetzen. Ja, aber ich glaube, genau. Wir müssen wirklich alle Energien und alle Ideen bündeln, um einfach die Menschen in die Pflege zu bekommen, weil es ist ein unglaublich schöner Beruf. Ich habe 3 Monate lang meine Oma gepflegt, bevor sie verstorben ist zu Hause und sie durfte zu Hause sterben und ist eben zum Schluss zu Hause gepflegt worden. Und ich weiß auch, wie aufwendig das ist, körperlich und emotional. Ja. Und, aber es ist ein schöner Beruf.
Frau Reiger hat schon.
Also ich darf gleich mit dem Endwort weiter fortführen. Es ist ein schöner Beruf, es ist Pflege wirklich ein schöner Beruf, wenn man es leben kann. Und ich bin der Frau Landesrätin sehr dankbar auch über diese Worte, dass wir dieses Modell weiter fortdenken und weiter fortführen, dass wir Ausbildungsmodelle haben, wo die Leute dreijährig in eine Schule gehen und zusätzlich dazu noch diese Pflegeassistentenausbildung, Pflegefachassistentenausbildung machen. Weil das ist für mich einfach das Thema der Zukunft. Die Leute haben eine zweite Perspektive, sie machen eine Ausbildung, sie haben einen Abschluss und sie können dann auch noch sagen, okay, ich gehe in die Pflege, es gefällt mir dort und ich bleibe dort. Oder ich mache jetzt was anderes, weil ich habe ja auch noch diese Möglichkeit. Und da ist eine gewisse Freiwilligkeit dahinter. Der ÖGKV ist ja ganz vehement gegen eine Pflegelehre. Die junge Pflege ist ja vom ÖGKV und wir unterstützen das auch. Wir haben mittlerweile in der Petition 3000 Unterschriften und jeder, der auch dagegen ist, muss das auch unbedingt unterschreiben. Es ist einfach so, dass ich mir denke, wir haben heute schon gesprochen, die Pflegefachassistenzausbildung, die ist seit 2016 im Gesetz und wir haben jetzt ausgebildet und die ist noch gar nicht angekommen. In den stationären Bereich, geschweige denn im Altenpflegebereich. Und da müssen wir jetzt einmal etwas mehr Initiative dahinter setzen, dass wir diese Ausbildungen einmal auf den Boden bekommen und nicht schon darüber nachdenken, was gibt es denn noch alles und was könnten wir denn noch alles machen, weil das Modell in der Schweiz ist für die Schweiz vielleicht richtig. Aber man muss auch sagen, die Schweiz hat nur die Pflegelehre, es sind alles nur diplomierte Pflegekräfte und hat die Pflegelehre. Wir haben im Assistenzberuf einfach schon den Pflegeassistenten, den Pflegefachassistenten und jetzt noch etwas Drittes drauf zu machen, das wäre für die jungen Leute einfach so verwirrend. Ich merke das jetzt schon, die Leute wissen gar nicht, wo sie jetzt überall sich anmelden sollen oder was sie machen sollen, wie sie es machen sollen. Also da gibt es schon sehr viel Unwissenheit und Irritation im ganzen System. Wo könnte ich mich ausbilden lassen?
Danke, dann mache ich da jetzt einen Punkt bei der Pflegelehre. Ich muss jetzt nur kurz überlegen, was ich noch schnell ansprich. Ich habe nämlich Fragen von Pflegepersonen gekriegt, die sozusagen gebeten haben, könnte ich die Frau Landesrätin das und das fragen. Jetzt springe ich trotzdem weiter noch vor. Da ist eine Frage, es geht um die steirischen Spitäler mit der Frage, Überlegung bei der zweiten Welle Corona. Welches Spital übernimmt in Graz die Versorgung? Ich lese es einfach so vor, wie die Frage gekommen ist. Pflegepersonen möchten informiert sein und sich darauf einstellen können. Und Pflegepersonen haben mehrere Seiten zusammengeschrieben, wo sie beschreiben die Belastungen in der Versorgung mit den Corona-Erkrankten. Und da einfach vielleicht, wie ist die Versorgung kurz, wenn Sie das umreißen könnten?
Sehr, sehr gerne. Die KAGES hat mit den fondsfinanzierten Krankenhäusern gemeinsam ein Versorgungskonzept auf 3 Linien aufgebaut und es hat auch wunderbar funktioniert. Es gibt ein paar Krankenhäuser, die sind in der Linie 1, aber nicht nur in Graz. In Graz ist es das Klinikum und das LKH 2 West gewesen. Ja? Aber auch außerhalb von Graz haben wir Krankenhäuser, die in der Versorgungslinie 1 waren. Und wenn die voll gewesen wären, wären wir in die Versorgungslinie 2 gegangen. Und dann haben wir noch zum Beispiel Hörgas, das ja eigentlich als Krankenhaus schon aufgelassen ist, auch wieder hochgefahren. Es kommt immer darauf an, was brauchen die Menschen? Ja? Wir werden für die Zukunft, und das ist uns ganz wichtig, bundesweit ein Vorsorgekonzept erstellen, so mit Lessons learned, und das dann in den ÖSG und in den RSG einbringen. Aber da möchte ich wirklich mit den Experten von draußen Zitate wiedergeben, die wirklich sagen, die Pandemieärzte von der WHO und dergleichen, dass man Pandemien nicht in den Krankenhäusern gewinnt, sondern immer vor den Toren der Krankenhäuser. Und ich glaube, das haben wir in der Steiermark wirklich gut gemacht, weil es wäre nichts schlimmer gewesen, als diese Infektionen hineinzutragen. Und es ist uns gelungen, wirklich im niedergelassenen Bereich oder die Leute sind zu Hause mit Covid-Ärzten versorgt worden und erst wenn es wirklich hoch notwendig war, sind sie auf die Normalstationen, auf die Intensivstationen gekommen. Und dieses Konzept, glaube ich, können wir noch ein Stück weit verbessern, so wie man immer etwas verbessern kann und man soll ja Lehren mitnehmen und das werden wir auch in der Zukunft machen. Mhm. Aber das Versorgungskonzept, wie kann ich Symptome draußen feststellen? Wie kann ich noch besser testen über 1450, als wir es schon gemacht haben? Wie kann ich die Menschen draußen gut versorgen? Wenn jemand zum Beispiel zusammenlebt mit älteren Menschen, die eine vulnerable Gruppe sind und ich gehe jetzt zum Beispiel ins Spital, bin noch aktiv infiziert, kann ich nicht nach Hause zurückgehen, weil ich könnte dort ja jemanden infizieren. Das heißt, ich brauche hier Versorgungspläne und Vorsorgepläne. Mhm. Und aus Corona haben wir gelernt und das werden wir für die Zukunft auf wirklich noch bessere Beine stellen.
Ja, bitte.
Wenn ich da vielleicht einhaken kann, die Frau Landesrätin hat jetzt dann gesagt, man gewinnt den Kampf gegen die Pandemie außerhalb der Spitäler. Das ist natürlich eine richtige Feststellung. Das heißt aber auch, und ich habe das ja die letzten Wochen und Monate sehr intensiv miterleben können, weil ja auch das Grazer Gesundheitsamt, für das ich zuständig sein darf, ja auch hier in Graz die Behörde gewesen ist, die eben auch dann die Kontaktverläufe getestet hat, Quarantäne verhängt hat etc. Das heißt aber natürlich auch, dass wir eine Stärkung der lokalen und regionalen Gesundheitsbehörden brauchen, um hier auch in weiterer Folge hier besser eingreifen zu können. Wir haben, also um das vielleicht auch zu skizzieren, und da glaube ich, sehe ich auch eine Notwendigkeit seitens des Landes und des Bundes, hier auch die Bezirke besser zu unterstützen. Wir haben an sich im Gesundheitsamt 2,5 Dienstposten, die für diesen Bereich zuständig sind. Wir haben zu den Spitzenzeiten etwa 70 Beschäftigte gehabt, die eben damit beschäftigt wurden, all die Kontaktpersonen zu testen. Und ich glaube, wenn wir uns künftig noch stärker vorbereiten wollen, brauchen wir hier auch dringend nur personelle Stärkungen der Ressourcen in den Bezirken und natürlich auch in Graz, damit wir das hier besser abfedern können.
Okay, danke schön.
Dann darf ich vielleicht noch ergänzen?
Ja, bitte.
Es braucht vor allem auch Hilfestellung für die Führungskräfte draußen. Ja, es braucht Konzepte, die umzusetzen sind, die müssen erarbeitet werden, die liegen nicht so wirklich in der Schublade, das hat man ja gesehen. Und wir brauchen vor allem auch, weil ja die Pflegepersonen und alle anderen Gesundheitsberufe wirklich an der Front waren, hier in hinreichendem Ausmaß Hygiene und Schutzausrüstung. Das ist jetzt selbstredend, das haben wir aus der Krise gelernt, aber wir haben auch in der Vergangenheit schon immer wieder multiresistente Erreger gehabt, was ein gewisses Ausmaß an Schutzrüstung, an Vorhaltighalten eigentlich notwendig gemacht hätte. Aber dass man das mitnimmt, damit die Pflegepersonen und die Gesundheitsberufe im Generellen eben sich nicht mehr dieser Gefahr so direkt aussetzen.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Da darf ich noch ganz kurz drauf replizieren. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema, dass man nämlich persönliche Schutzausrüstung vorhält und auch Desinfektionsmittel vorhält. Ja? Und da muss man schon sagen, dass dieser Verpflichtung leider viele nicht nachgekommen sind. Und ich hoffe, dass es das besser machen wird. Es gab nämlich wirklich einzelne Träger oder auch im niedergelassenen Bereich, da gab es einfach nichts, obwohl es das laut Arbeitnehmerschutzgesetz sehr wohl geben müsste. Und deswegen gibt es viele Sachen, die haben wir gelernt, die können wir gemeinsam besser machen.
Okay, wir sind knapp vor Sendeschluss. Eine Frage noch aus dem Pflegepersonal, aus dieser Frageliste. Frau Landesrätin, sind Sie gesprächsbereit, mit dem Pflegepersonal aus der ersten Versorgungslinie zu reden, sich Erfahrungsberichte anzuhören?
Natürlich, ich bin immer gesprächsbereit. Ich habe unglaublich viele Videokonferenzen gehabt, auch mit den Pflegewohnheimen, mit den Krankenanstalten sowieso ständig in Gesprächen. Und wir haben da uns wöchentlich ausgetauscht und versucht, die Verordnungen und die Erlässe, die vom Bund gekommen sind, auch gemeinsam in Empfehlungen vom Land zu gießen. Und ich glaube, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
Mhm. Ich werde dann noch den Kontakt herstellen.
Unbedingt bitte. Ja.
Einen Satz ergänzen kann. Empfehlungen gut und schön, aber das ist das, was wir ganz oft hören, auch aus den Pflegeheimen, dass die Empfehlungen zu wenig sind, insofern, als dass sie auch keine Rechtssicherheit geben und wo sehr viele Menschen aus den Heimen eben sagen, ich hätte gerne das schwarz auf weiß, weil mit der Empfehlung ist letztendlich dann die Verantwortung erst wieder abgewälzt auf die unteren Ebenen.
Herr Krotzer, ich darf Ihnen aber schon sagen, dass wir das mit der Pflege- und Patientenombudschaft gemeinsam gemacht haben, all diese Empfehlungen, die wir weitergegeben haben und dass wir hier wirklich unglaublich gut abgestimmt sind und waren. Nur, ich sage es auch so, wir haben 226 Pflegewohnheime, wir hatten welche mit Infektionen und wir hatten welche ohne Infektionen. Und ich glaube, dass es die Menschen einfach nicht verstehen würden, wenn wir Besuchsverbote verlängern in Heimen, wo es nie Infektionen gegeben hat, nur um zu schützen. Und deswegen mussten wir hier schon flexibel sein und deswegen war ich da wirklich wöchentlich in Gesprächen mit den Verbänden, mit dem Sozialhilfeverband, mit dem Bündnis Guter Pflege und wir haben einfach versucht, eine Lösung zu finden, die alle mittragen können.
Dankeschön. Danke an alle Gäste im Studio, in den zwei Studios. Danke an Gernot von der Technik für den Support und kurze Ansage, es gibt heute um 17 Uhr eine Demo mit dem Titel »Wenn wir streiken, steht die Welt still« zum Aktionstag, zum feministischen Streik. Es geht um unbezahlte, unterbezahlte und unsichtbar gemachte Arbeit. Ich darf einen Redebeitrag dazu bringen. Karin Schuster sagt danke fürs Zuhören und schaue, dass es nur eine Stunde Pflegestützpunkt gibt und dass wir noch, nicht noch länger ausführen haben können. Auf jeden Fall alles Gute, danke und ciao.
Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.